Ho, 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 ihr Lieben! Für einige Leute, unter anderem mich, die schönste Zeit des Jahres. Und in ein paar Tagen ist es dann auch soweit. Familie, Geschenke und vor allem ganz viel super leckeres Essen. Weihnachtsessen ist aber nicht nur schlemmen und genießen. Besonders in der Küche bricht ja um die Festtage gerne mal Stress aus. Aber keine Angst, wenn ihr mit dem Kochen dran seid. Wir haben Tipps, die ihr umsetzen könnt, damit es wirklich allen schmeckt. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Achim, du hörst es schon. Ich habe heute zur Folge meinen Weihnachtspulli angezogen. Ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge.
Ja, nicht nur den. Liebe Zuhörerin, Julia sitzt hier vor mir wie ein Weihnachtswichtel mit roter Mütze, Pulli.
Natürlich, also, so muss es sein. Ich will ja auch alle irgendwie hier im Studio ein bisschen anstecken mit der Weihnachtsstimmung.
Tust du.
Sehr schön. Tust du. Ja, ich habe ja ziemlich viel eben im Intro versprochen. Es soll an Weihnachten wirklich allen schmecken. Ja. Da ist natürlich die richtige Rezeptauswahl der erste Schritt. Deswegen, was kommt bei Familie Sam zu Hause so auf den Tisch?
Oh je, also eins ist sicher, auf jeden Fall viel. Das ist schon mal ganz sicher bei Sams. Bei uns gibt es also nie wenig, sondern viel. Und das vor allem, bei uns gab es auch nie einen Schnitzel oder so. Bei uns, ja, oft hing da noch die ganze Sau dran. Ne? Also so wenig gab es bei uns nicht. Und normalerweise gibt es bei uns an Heiligabend immer eine ganze Gans. Aber irgendwie habe ich, weiß auch nicht, dieses Jahr habe ich mir gedacht, nee, Gänse sind ja auch sensible Tiere, schlaue Tiere. Oh, machst du lieber mal Matthias von Schwiegermuttern, so, oder wünschst du dir denn zumindest? Ich weiß nicht, ob meine Wünsche da erhört werden, aber ich würde gern den speziellen Matthias von meiner Schwiegermutter essen. Ich finde, das ist irgendwie auch, kann ein ganz gutes Weihnachtsgericht sein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Matthias zu Weihnachten stelle ich mir auch verrückt vor, aber kann man machen.
Der ist einfach saulecker. Ja? Der ist einfach super gut und mit Kartoffeln. Ich brauchte echt nicht mehr. Könnte ich drin baden.
Okay, auch skurril. Essen wahrscheinlich die wenigsten an Weihnachten, aber warum nicht? Ne? Ist ja alles individuell. Du weißt ja, ne, Achim, ich liebe Weihnachten. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle Hörerinnen da draußen. Aber es ist nicht überall immer schön und besinnlich. Ne? YouGov hat im Dezember 2019 eine Umfrage gemacht, laut der sich 36% der Befragten zu den Festtagen mit Partner oder Partnerin oder auch den Eltern gestritten haben. Und ein möglicher Streitpunkt ist dann natürlich das Essen. Das geht ja schon los bei verschiedenen Ernährungsweisen, ne, die beachtet werden müssen. Und dann geht es ja weiter mit dem Geschmack. Deswegen, wie lässt sich denn da in der Planung schon vielleicht ein bisschen Stress vermeiden?
Ja, oh je, zunächst, ich kenne das. Also ich kann mich noch gut an mein erstes Weihnachten bei den Schwiegereltern erinnern. Erinnerst du dich auch? Oder ihr euch zu Hause? Erstes Weihnachtsessen bei den Schwiegereltern?
Ja,
ist nicht so einfach.
Ist es halt anders als bei einem zu Hause, stimmt. Ja.
Jetzt kommst du da hin und die kochen ja anders. Also jeder kennt das Problem. Ich wachse ja mit der Küche meiner Mutter auf.
Klar.
Und jetzt sitze ich da und es ist ja auch lecker, aber es ist halt eben anders. Meine Mutter schöpft beispielsweise das Fett von der Soße nicht einfach ab. Nee, das wird einfach untergerührt oder untergemixt, damit bloß nichts vom Geschmack verloren geht. Und ganz egal, ob du dich danach nicht mehr bewegen kannst und wie so eine, naja, mit einer Fressnarkose auf der Couch liegst, verbringst und die Tage einfach gar nicht mehr hochkommen. Ich kenne es nicht anders. Bei meinen Schwiegereltern oder Schwiegermuttern ist es allerdings so, da gibt es zwar, oder es gab da auch eine Gans, Rotkohlklöße und so, aber die hat halt nicht diese Soße, die dich so ausnockt, sondern die kocht halt eher leicht. Und die Soße ist eher dünn, keine, nicht so wie so eine Extra-Mahlzeit wie bei meiner Mutter oder dass es fast so eine Suppe ist. Ist ja gut gemeint. Sie wollte das halt kochen, weil es das bei uns zu Hause immer an Weihnachten gab. Und dann isst du halt nur ein Kloß mit Soße und dann hörst du dir an, ja, schmeckt's dem nicht. Was ist mit dem los? Oder jetzt stand ich da stundenlang in der Küche und habe Essen gemacht, jetzt schmeckt's dem nicht. Kriegt er dich überhaupt über den Winter und so weiter und so fort. Also als erster und wichtigster Grundsatz würde ich sagen, versucht bloß nicht das Lieblingsgericht eurer Gäste nachzukochen. Das kann tatsächlich nur in die Hose gehen.
Schöner Tipp.
Und es ist tatsächlich auch was dran an diesem guten alten Spruch, bei Muttern schmeckt's oder zu Hause schmeckt's am besten. Das liegt schlichtweg daran, dass wir unseren Geschmack bereits mit der Muttermilch, ja, sozusagen aufsaugen und später, wenn wir anfangen selbst zu essen, durchlaufen wir bis etwa zum 6. Lebensjahr die sogenannte Neophobie, die Furcht und Skepsis vor Neuem. Das ist also diese Phase, wo man anfängt, selber was zu essen, ohne dass man gefüttert wird. Und da hat man erst so eine Skepsis, ja, die ist einfach historisch gewachsen, ne, mit unserer Geschichte und hat uns oder den Kindern das Überleben gesichert. Und deshalb muss in dieser Phase muss was bis zu 16 Mal probiert werden, bevor man das überhaupt akzeptiert und als besonders lecker abspeichert. Und dadurch wird die Geschmackserfahrung zusammen mit dem Ambiente und unseren Gefühlen im limbischen System des Stammhirns dauerhaft gespeichert. Wir mögen also Essen nicht einfach so, sondern wir lernen Bissen um Bissen, dass es uns halt eben gut schmeckt oder am besten schmeckt. Und deshalb hätte auch meine Schwiegermutter, die hätte die beste Gans der Welt mit Soße kochen können, sie hätte meinen Geschmack einfach nicht getroffen. Niemals. Also auch Sterneküche und so. Sondern man hat das gelernt und so hat man das abgespeichert, dass es eben so auch sein muss. Deshalb tischt lieber was auf, was es bei euren Gästen früher nicht gab. Also was Unbekanntes. Deshalb liebe ich halt auch den Matjes meiner Schwiegermutter. Den gab es bei uns früher nicht. Und so wurde halt mein Geschmack für Matjes mit dem Matjes meiner Schwiegermutter so zum Maß der Dinge, weil die den immer gemacht hat. Okay. Und den habe ich jetzt oft genug gegessen, habe das abgespeichert als besonders lecker und deshalb ist das eigentlich so gesetzt. Also vorher kann man einmal die Lieblingsgerichte der Gäste abfragen und genau die dann eben nicht nachmachen, sondern eben Gerichte, die noch keiner kennt und dann kann auch nichts verglichen werden. Mhm. Aber dann habe ich mich gefragt, wie ich jetzt am sichersten den Geschmack meiner Gäste treffe. Und da habe ich meinen Kochkumpel Kai Neumann aus Berlin angerufen. Kai ist ein bekannter Fernseh- und Eventkoch und mit dem habe ich schon viele Projekte gemacht für Galileo etc., Food Code und so. Und Kai hat zu mir gesagt, Achim, man sollte immer die Zunge mit all ihren Geschmäckern bedienen. Also süß, sauer, salzig, bitter, Umami, all das in ein Gericht bringt. Das rundet den Geschmack sozusagen ab. Und wenn der Geschmack möglichst rund ist, also alle Geschmäcker bedient, dann ist es eigentlich so, dass es den meisten Leuten gut schmeckt. Dass es vollmundig ist.
Mhm,
so
vollmundig. Mhm, genau. Also man könnte sagen, okay, man muss vollmundig kochen und etwas, was man sozusagen nicht von zu Hause kennt. Das sind so die zwei wichtigsten
Tricks.
Punkte. Oder die zwei wichtigsten Tricks, damit es an Weihnachten auf jeden Fall allen irgendwie schmeckt. Sehr schön. Ja, ein zweiter Faktor ist natürlich die riesige Menge an Essen. Ne? Hast du ja schon vorhin erzählt. Wer zu Weihnachten kocht, kann direkt eigentlich die Großküche befeuern und nach dem Festessen kippt man ja dann immer im Foodkoma vom Stuhl. Was hilft denn das Genießen zu fördern und gleichzeitig alle satt zu bekommen?
Also am besten essen nicht nur mit allen Geschmäckern, sondern eben auch mit allen Sinnen, also quasi genießen mit allen fünf Sinnen. Beispielsweise so dieses Bye-Bye-Tischbuffet, wo man alles auf den Tisch packt und einfach mal Tellergerichte anbietet. Warum? Weil das Auge auch mit isst, beziehungsweise uns satt macht. Beispielsweise, wenn das Essen vom Tisch geräumt wird oder in Blicknähe bleibt, sagen wir mal so, also es bleibt stehen, dann sehen wir uns daran ziemlich schnell schwach. Also das bedeutet, wir sitzen in der Gesellschaft, so gerade an Weihnachten, und dann hat es eher so einen Magnetismus und man greift immer wieder hin, obwohl man überhaupt keinen Hunger mehr hat.
Ne?
So Widerstand oft zwecklos und wir beißen uns da richtig dran fest und es wird einfach immer so gedippt. Und gleichzeitig hilft uns die visuelle Wahrnehmung aber dabei oder während dem Essen, dass wir uns im wahrsten Wortsinn auch satt sehen können. Gibt es ein Suppenexperiment von Professor Brian Wansink, dass Testessern Suppe serviert wurde. Und die sollten sie bis zur individuellen Sättigungsgrenze auslöffeln. Aber jeder zweite Suppenteller, der war manipuliert und so präpariert, da war ein Schlauch drin und da ist stetig Suppe nachgeflossen. Also der Teller wurde quasi nicht leerer. Mit dem Ergebnis, was ich total spannend finde, dass die Testesser mit der Endlossuppe 73% mehr von der Suppe gegessen haben.
Wow, okay, krass.
Und deshalb sagt Wansink eben, damit, also für die Sättigung ist eben nicht nur die Fülle des Magens verantwortlich und die Dehnungsrezeptoren, sondern auch das Auge quasi wie Kalorien mitzählt. Also ich sehe sozusagen, was ich da esse und esse deshalb auch nicht so viel. Also die, wo der Teller leer wurde, die haben eben 73% weniger der Suppe gegessen. Das ist schon eine ganz gehörige Menge.
Das ist echt heftig, fast das Doppelte, ja.
Und die Moral von der Suppengeschichte ist letztlich, dass man sich auch mal optisch täuschen lassen kann. Also dass man die Gerichte auf kleineren Tellern anrichtet, nicht alles auf den Tisch stellt, die aber gut befüllt sind und dadurch wird man tatsächlich mit wesentlich weniger Kilokalorien satt, als wenn man von großen leeren Tellern isst oder essen würde oder was stehen lässt und dann immer wieder in Versuchung kommt. Aber Kais Tipp war auch, dass man die anderen Sinne bedient, also auch fühlt oder hört und riecht. Ja? Beispielsweise, dass man immer was Knuspriges oder Knackiges mit auf den Teller bringt, was so Textur bringt, also Panko-Brösel oder man macht aus Buchweizen und Panko und Petersilie, macht man so eine Kräuterkruste, also man mixt das.
Boah, lecker.
Und so richtig schön staubig, bis es richtig grasgrün ist. Und dann kann man beispielsweise ums Lamm oder ums Fleisch eine schöne Kruste drum machen. Oh, und oder dass man den Braten eben knusprig anbrät. Ja. Und für Veganer oder Vegetarier hat er empfohlen, dass man da auch sowas wie ein Tempura machen kann, ne? Obwohl es ziemlich schwierig ist. Ein Bierteig ist da einfacher zu machen. Also dass man, oder Cornichons hat er gesagt, dass man, das sind so eingelegte Gurken, die kann man auch wunderbar in so einem Bierteig ausbacken und essen. Schmecken Weltklasse,
glaube
wie er sagt.
Ich
habe es noch nicht probiert. Ja, ja. Aber dass man auch so eine Textur hat im Mund. Also dass man das Essen auch erlebt und mit allen Sinnen. Und somit hat man den maximalen Fokus auf das Essen. Und das macht dann auch letzten Endes nicht nur das Auge, sondern die anderen Sinne helfen dann auch dabei, satt zu machen.
Wow, diese Tipps werde ich auf jeden Fall auch an meine Familie weitergeben. Kommt ja jetzt noch rechtzeitig, sage ich mal, fürs große Weihnachtsschlemm, aber richtig gut. Also danke auf jeden Fall für diese Tipps. Weil an Weihnachten auch immer echt große Mengen vermeidbarer Lebensmittelabfälle ja produziert werden. Ne? Das Thema Lebensmittelverschwendung vermeiden hatten wir ja letztens erst, Folge 208 war das. Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Aber du sagst also, ruhig mal statt Buffet alles zum Selbstzugreifen auf dem Tisch auf kleinen Tellern einfach servieren.
Ja genau, ich sage immer Buffet-Syndrom dazu. Also kennt jeder von uns, wenn man ein Buffet hat oder im Urlaub am Buffet steht, dann geht man da immer hin und zigmal und versucht, man macht kleine Tellerchen und am Ende weiß man eigentlich gar nicht, was man da alles gegessen hat.
Das
ist
stimmt.
Irgendwie pappsatt. Das Auge ist, wie gesagt, mit. Deshalb am besten, man richtet die Teller auch zusammen mit den Gästen an, dass sie auch so ein Gefühl dafür kriegen und so, dass man die voll hat in der Küche und dann setzt man sich hin und isst und das macht auch gut satt. Kai sagt auch immer, dass man die Optik mit reinkriegt. Also Soul and Seafood, also Seafood nicht von See, von Meeresfrüchten, ja, sondern von Seen.
Ja.
Beispielsweise kann man auch mal komplett einfarbig mit allen roten Gemüsen kochen oder grün oder auch schwarz gibt es auch. Also, dass man so einen komplett einfarbigen Teller hat, der einfach irgendwie beeindruckt, wo man besonders hinguckt, wo man so einen Fokus aufs Essen legt. Oder man kann auch wunderbar mit übrig gebliebenem Essen, das kann man auch aufpeppen, wenn man Eier vom Frühstück übrig hat, gekocht, dann pellt man die, dann schneidet man sagt Sizilieren dazu, so ganz fein die Seiten ein und dann backt man die raus oder man frittiert die sogar und dann kann man die wunderbar mit diesem Kohlrabi-Staub würzen und dann ist es wie so ein Tiger-Skin-Egg, ein bisschen Senfsoße dazu und so kann man aus ganz normalen Senfeiern wunderbar ein aufregendes, spannendes Gericht zaubern, wo man auch das Ei nicht so irgendwie so weghapst oder sowas. Mm-hmm. Ne? Das hat man ja dann schnell unten, kennen wir von Ostern, sondern dass man einfach was fürs Auge hat, für die Sinne und letztlich auch für den Geschmack und auch ein bisschen Textur. Das ist dann knuspriger und das macht dann auch besser satt. Ja.
Ist ja fast
weniger.
Eigentlich Essenskunst, muss man ja schon fast sagen. Aber warum nicht an Weihnachten? An Weihnachten hat man ja die Zeit, man ist besinnlich zu Hause, kann man mal ausprobieren auf jeden Fall.
Ja, man legt halt einfach den Fokus mehr aufs Essen.
Genau.
Und dann, wenn es da steht und nicht so zum Nebenbei-Konsum.
Ja,
und
stimmt.
Das ist das, dass man einfach
dass
viele
man sich
Kalorien
da
auf sich. Genau,
ja,
genau.
Ja, definitiv. Ja,
genießen aber richtig.
Genau. Ja, mit diesen Tipps lässt sich auf jeden Fall Stress rausnehmen. Hast du vielleicht noch weitere Ideen, damit Weihnachten auch am Küchentisch fester Liebe wird?
Ja, also ich sage immer, wie gesagt, Essen direkt nach dem Gang wieder abräumen, nichts stehen lassen auf dem Tisch. Die Gefahr ist einfach groß, dass man immer wieder zugreift. Nicht, weil wir noch Hunger haben, sondern allenfalls Appetit oder so Gelüste. Dann würde ich sagen, lieber schwere Rotweine anbieten, wenn man jetzt beim Alkohol ist, statt so süffigen Weißwein. Der Grund, im Rotwein sind Tanninsäure drin und die haben so eine adstringierende, also zusammenziehende Wirkung und dadurch trinkt man automatisch weniger, als wenn man so einen spritzigen Weißwein hat. Und außerdem hat man von dem hellen Rebsaft, das steigert auch mehr den Appetit. Grundsätzlich gilt aber auch in der Weihnachtszeit, Alkohol eher reduziert konsumieren, hemmt die Fettverbrennung, ist klar, ne? Ist ja letzten Endes Zucker. Dann würde ich sagen, viel Wasser trinken, jeden Tag am besten 2 Liter kaltes Wasser. Es gibt da eine tolle Studie aus der Charité Berlin, dass das auch den Kalorienumsatz, den Kalorienverbrauch fördert. Und zwar, wenn man 2 Liter kaltes Wasser trinkt, dann hat man ungefähr 100 Kilokalorien, die man zusätzlich verbrennt.
Schön.
Und außerdem fördert Wasser natürlich die Sättigung, weil die Nahrungsbestandteile im Magen einfach besser aufquellen, die Dehnungsrezeptoren angesprochen werden. Wir haben einfach weniger Hunger. So, ich würde aber jetzt nicht zu Obstsäften oder sowas greifen oder zu Schorlen. Auch der Zucker löst dann wieder eine Insulinausschüttung aus. Also am besten, wie gesagt, man bleibt dabei kalorienfreien Getränken. ja, was kann man noch empfehlen? Also, dass man nicht mit knurrendem Magen irgendwo hingeht, ja, oder schon gar nicht im Weihnachtsmarkt, wie du das ja so gern tust.
Ja, das ist furchtbar, kann ich euch sagen.
Sondern, dass man da auch vorher vielleicht eine Suppe isst oder ein großes Glas Wasser trinkt. Das gilt übrigens auch fürs Einkaufen, dass man schon so ein gewisses Sättigungsgefühl hat und nicht dann mit so einem Jeeper da auf den Weihnachtsmarkt rennt und dann alles irgendwie
alle
kreuz
Stände
und quer plündert und abgrast, ja. Und vor allem in der Weihnachtszeit würde ich immer sagen, Ruhe bewahren. Also, Stress ist nicht nur schlecht für die Gesundheit, sondern tatsächlich auch für die Figur. Gerade in der Weihnachtszeit sollte man darauf achten, dass man sich nicht zu viel Stress aussetzt, Weihnachtseinkäufe mit etwas Ruhe angehen und so. Und vielleicht auch da mal ein bisschen auf die Lebensmittelauswahl achten und dass man die auch mit einer gewissen Sorgsamkeit einkauft und das sorgt einfach dafür, dass man weniger Adrenalin, Cortisol ausschüttet. Das würde wieder dazu führen, wenn man da zu viel bildet, dass die Fettverbrennung blockiert wird. Also einfach mal durchatmen, Beine hochlegen, vielleicht auch mal Ruhepausen einplanen und etwas irgendwie so calm down beim Einkaufen und die Weihnachtszeit genießen, wie du das ja auch tust.
Das ist das genau. Ja. Und deswegen kann ich mir nämlich auch vorstellen, gerade auch, um einfach mal Ruhe zu bewahren und keinen Stress zu haben, deswegen ist wahrscheinlich wirklich mit eigentlich das beliebteste Gericht zu Weihnachten bei uns in Deutschland ja einfach Würste mit Kartoffelsalat, weil man dann einfach nicht großartig was vorbereiten muss. Kann ich auch verstehen. Dicht gefolgt natürlich dann vom Gänse- oder Entenbraten und Raclette, das wird ja auch immer gerne gemacht. Bei uns zum Beispiel auch immer eine Rehkeule mit Klößchen und Rotkohl. Ich freue mich jetzt schon drauf. Aber alles, muss man ja auch sagen, eher schwere Kost. Und trotzdem lassen wir da mal alle Hemmung fallen. Ne? Also selbst meine Schwester, die sonst ja immer strikt nach Ernährungsplan ist, sagt sich an Heiligabend, egal, komm rein damit.
Ja.
Und deswegen, woran liegt es denn überhaupt, dass Weihnachten auch so eine Hochsaison für richtig viel Essen ist?
Ja, erstens ist es eh Winter, wir brauchen mehr Energie, es ist ein Familienfest, es ist Geselligkeit, es wird mit Liebe und viel Herzenswärme gekocht und so. Aber das ist alles gar nicht so schlimm, also weil, ich sage immer, das Gewicht wird halt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Das ist eigentlich die Zeit, wenn man da jetzt mal schaut, also man braucht 7000 Kilokalorien, die man mehr essen muss, um ein Kilo Fett sozusagen zuzunehmen. Das ist schon eine gehörige Menge und das ist auch gar nicht so leicht irgendwie hinzukriegen. Und wir wissen auch aus der Genussfolge, die wir hier schon hatten, dass Genießer gesünder leben und weniger wiegen. Also deshalb sollte man die Zeit auch wirklich nutzen, mehr genießen, sich nichts verbieten und die einfach so hinnehmen, sozusagen. Diese Weihnachtszeit, dass es Festtage sind und da kann man auch ruhig mal zuschlagen. Und wenn man sich das schon sozusagen, wenn man dieses Verbot aus dem Kopf kriegt, dann greift man auch automatisch nicht so doppelt und dreifach zu. Unser Gehirn kann einfach nicht mit Verboten umgehen. Also lieber Freifahrt für den Genuss, nur Verbote sind verboten und die Weihnachtszeit mal nutzen und vielleicht dran denken, dass man das Gewicht eigentlich nicht zwischen Weihnachten und Neujahr macht, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
Sehr schön. Immer Druck rausnehmen an Weihnachten.
Ja,
das ist das, was wir auf jeden Fall hören wollen. Sehr schön. Wir haben noch eine Frage der Woche für euch und die passt tatsächlich auch gut zu unserem Weihnachtsthema.
Die Frage der Woche.
Diem hat uns geschrieben, wenn ich ein Bierchen getrunken habe, ab wann zählt das Fasten? Ab dem letzten Schluck oder ab dem Zeitpunkt, wenn der Alkohol vom Körper abgebaut wurde? Also ungefähr so 3 Stunden nach dem letzten Schluck. Achim, das ist ja auch an Weihnachten immer ein Riesenthema, ne? Die Essenspausen und mal durchatmen zwischen dem Eierlikör. Deswegen, wann zählt denn jetzt das Fasten?
Hallo Dima, also wenn wir die Verdauungszeit noch berücksichtigen müssen, dann wird das Fasten eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, weil wir gar nicht wissen, wie lange das braucht sozusagen. Wir haben ja auch keine Sensoren oder digitale Hilfsmittel, das uns das Ganze anzeigt, also wie lange was verdaut ist. In der Regel beginnt die Fastenphase unmittelbar nach der letzten Energieaufnahme. Und da ist es völlig wurscht, ob man jetzt sozusagen Alkohol trinkt oder ob man was isst, sondern dass man diese Fastenphase einfach danach nimmt, nach der letzten Nahrungsaufnahme, weil eben mit jener Energieaufnahme die Fastenphase auch immer unterbrochen wird. Man schüttet Insulin aus, tut man übrigens auch bei Eiweiß- oder proteinreichen Lebensmitteln, also muss nicht unbedingt nur Kohlenhydrate sein, da hat man natürlich eine höhere Insulinausschüttung, gerade bei Alkohol. Aber man hat grundsätzlich immer, also man muss die Energie an die Zelle bringen, man hat nur bei Proteinen etwas weniger. Und wenn Insulin da ist, dann ist eigentlich dieser katabole Stoffwechsel, also dass man hergibt, unterbrochen und der anabole Stoffwechsel sozusagen im vollen Gange, also dass man die Energie aufnimmt. Deshalb beginnt die Fastenzeit oder Fastenphase nach der letzten Nahrungsaufnahme. Und da wissen wir ja, dass so grundsätzlich eigentlich jetzt 12 Stunden als ideale Fastenphase gelten, wo man in die Vorzüge des Fastens kommt, also Autophagie, Zellrecycling und. Haben wir auch schon zigmal behandelt in den Folgen. Und also deshalb würde ich sagen, der Maßstab ist wenn du das letzte Schlückchen Bier getrunken hast, danach, dass man sagt, 12 Stunden, am besten fastet.
Okay, weiß ich auch Bescheid. Ist auch für mich wichtig. Ich fasse nochmal ganz kurz die Folge zusammen. Waren sehr viele Tipps drin, aber das sind so die, die bei mir auf jeden Fall kleben geblieben sind. Also deine Tipps. Nichts kochen, was Gäste schon von zu Hause kennen und lieben. Dann lieber Tellergerichte als Buffet. Das Auge isst nicht nur mit, sondern macht auch satt. Wenn auf dem Tisch also noch super viel Essen steht, dann besteht natürlich immer die Gefahr des Überfressens. Und lieber Rotwein anbieten als zum Beispiel Weißwein. Der Rotwein hat nämlich eine abstringierende Wirkung und davon trinkt man dann tendenziell weniger. Hilft also auch, Streitigkeiten zu vermeiden, an die man sich am nächsten Tag dann schon gar nicht mehr erinnern kann.
Genau, und wenn man eben alle Geschmäcker bedienen will, dann versucht man alle, ja, also Umami mit reinzubringen und so weiter. Und dann kannst du auch sicher gehen, dass es allen schmeckt.
Sehr gut. Und das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben, mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich fröhliche Weihnachten und bis nächste Woche,
ihr Lieben. Isso. Schöne Weihnachten. Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.